Wir lesen zudem aus der Offenbarung, Kapitel 2, Verse 8 bis 11, das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna, Offenbarung 2, 8 bis 11. Um dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, so sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich, und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, es aber nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet 10 Tage lang Bedrängnis haben. Sei treu bis zum Tod, dann werde ich dir dein Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ich möchte heute weiterhin über diesen Gedanken Fortsetzung machen, wie würden wir Jesus begegnen und im Blick auf die Gemeinde zu Smyrna diesen Gedanken auch anschauen. Vor 2 Wochen haben wir das Schreiben an Ephesus ziemlich so kurz durchgegangen. Der Inhalt von diesen 2 Briefen, das waren ja Briefen an die Gemeinden, ist unterschiedlich. Mag sein, dass in manchen Punkten auch ähnlich sein würde, und doch sind das 2 unterschiedliche Briefe zu den Gemeinden. Und in allen Briefen merken wir, dass der Herr beginnt mit einem besonderen Wort, in welchem er seinen Stand, seine Person als Gott, seine Gesinnung kundtut. Nichts kann ihm widerstehen, nichts kann sein Wort ändern, nichts kann etwas dazufügen oder wegtun, obwohl, so ich meine, im Allgemeinen den Menschen geht es so. Aber das Wort, welches der Herr gesprochen hatte, das bleibt bestehen und ist nicht veränderbar. Und darum, Geschwister, ist es gut, wenn man auf das Wort baut, wenn man weiß, der Herr hat so gesagt. Oder wir können sagen, so, es steht geschrieben. Und was geschrieben steht, das gilt auch. Und nichts kann ihm widerstehen, ob es im Himmel ist, auf der Erde. Alles befiehlt er, und er hat das erste und das letzte Wort. Und obwohl äußerlich vielleicht zwischen den Gemeinden kein großer Unterschied sichtbar wäre, natürlich waren das verschiedene Orte, verschiedene Verhältnisse, vielleicht die Ordnung ein bisschen anders, aber doch waren das 2 Gemeinden, die wir schon jetzt anschauen würden, die zweite, die äußerlich magen sein, dass sie viel Ähnliches oder gleich hätten, aber doch waren sie innen, in ihrem geistlichen Stand, geistlichen Leben unterschiedlich oder sehr unterschiedlich. An der Gemeinde zu Smyrna haben wir jetzt gelesen, haben wir kein Tadel von Gottes Seite lesen können. Der Herr tadelt die Gemeinde nicht. Merken wir nicht, dass er es besonders so loben würde, aber doch, er fand keinen Tadel an dieser Gemeinde. Das Einzige, was er gesehen hatte und sagte, dann sei treu bis zum Tod. Er sagt, so wie du jetzt bist, bleib so bis zum Tod. Und es macht einen großen Unterschied jetzt zu der Gemeinde, zu Ephesus. So. Und obwohl er keine Tadel findet, und er ermutigt sie, er sieht ihre Armut, er sieht ihre Bedrängnis und Not, und doch ruft er zu, bleiben treu bis zum Tod, und dadurch stärkt er die Gemeinde. Alle Gemeinden, ich glaube, ich habe das am Anfang schon erwähnt, sie lebten ja in der gleichen Zeit. Die Gemeinden waren auch ausgesetzt dem gleichen Feind, dem Teufel, oder der dann aufgetreten ist, als er wirkte durch Menschen gegen die Gemeinde, auch wirkte er durch seinen Geist gegen die Gemeinden. Und dieser Feind war überall, so wie in Ephesus, so war in Smyrna. Der Feind war auch in Pergamon oder Thyatira, er war zu Sardes, er war zu Philadelphia, er war auch zu Laodicea. Sie waren alle einem gleichen Feind ausgesetzt. Was gut ist, dass es uns gegeben ist, dass sie in gleicher Zeit lebten. Sonst würden wir sagen heute, 50 Jahre früher war es besser, deswegen ging es in ihrer Gemeinde besser, und später war es schlimmer und deswegen ist die Gemeinde vielleicht in ihrem Stand schlechter geworden. Es war eine gleiche Zeitperiode, und das hat der Herr alles so gesehen, und er schaut auf die Gemeinde, und so wirkte der Feind auf alle, auf sie. Und wie wir letztes Mal die Gemeinde Ephesus angeschaut haben, nicht der Feind von außen hat sie so weit gebracht, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Nicht die Welt hat auf sie so eingewirkt, dass sie die erste Liebe verlassen. Das kam von ihnen. Das kam ihr innere langsame Zerfall oder langsamer Abgang führte dazu, dass sie die erste Liebe zu Gott haben verlassen, selbst verlassen. Und Gott sagte zu ihnen, das haben wir letztens gehört, er sagte zu ihnen ein wunderbares Wort: denke daran, wovon du gefallen bist. Er will ihnen sagen, denke daran, was du verloren hast, welchen hohen Wert du einmal in dir hattest. Es war dein Besitz. Und denke daran, wie tief, wovon du gefallen bist, und tue die ersten Werke. Er sagt ihnen dann, tue Buße, tue die ersten Werke, sonst werde ich deinen Leuchter auf dem Platz, wo ich ihn hingestellt habe, wegstoßen. Das heißt, die Gemeinde wird, wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht umkehren, und unter Wort Gemeinde sind ja immer einzelne Geschwister gemeint, wenn sie nicht umkehren, dann wird er wegstoßen, ein Wort der Verwerfung. Es wird in Gottes Augen nicht mehr Gemeinde Gottes sein. Es wird eine Organisation sein, die vielleicht im Geist religiösen Dinge sich beschäftigen, was heute viel, viel gibt, aber ohne Christus, obwohl er auch genannt wird. Und es wird ihnen nichts bringen. Die Gemeinde zu Smyrna, ich habe auch gelesen, schon wahrscheinlich mehrmals, das Buch, die Offenbarung erklärt. Es gefällt mir sehr. Und kurz will ich noch erwähnen, der Bruder Smith, er beschreibt den Ort Smyrna als eine blühende, große und schöne Handelsstadt, dass es gewesen ist. Sie gibt es auch heute noch, nur heute nennt man sie Izmir. Sie ist, glaube ich, ca. 60 Kilometer nördlicher als Ephesus. Heute ist das Izmir auch eine bedeutende Stadt noch in der Türkei. Was mir so das immer groß ist, Geschwister, dass in dieser Zeit, oder wie das beschrieben ist, und wir gehen kurz noch durch, in welcher Zeit die Gemeinde auch gestanden ist, konnte sie doch sich bewahren. Konnte sie doch das Leben in Gott haben. Jedenfalls stand diese Gemeinde an diesem Ort als lebendige Gemeinde Gottes. Der Herr konnte hier an dem Ort sein Werk aufbauen als Gemeinde des Herrn. Inmitten den heidnischen Völkern blühte sie. Sie konnte sich entwickeln. Sie konnte so einem Stand kommen, dass der Herr sein Wohlgefallen an ihr ausgesprochen hatte. Sie wurde auch, so wie anderen Gemeinden, so Verfolgungen ausgesetzt. Sie wurden auch verspottet. Sie waren in Bedrängnis. Das musste sie auch in großem Maß über sich ergehen lassen. Aber dazu sagt der Herr zu ihnen: Ich kenne deine Werke, deine Armut, deine Bedrängnis und deine Armut. Dazu noch schreibt Bruder Smith auch, dass die Geschwister arm gewesen sein müssen. Das waren keine reichen Leute. Und Geschwister, es macht auch alles auch noch schwieriger. Es macht auch alles noch vielleicht noch schwerer, ja, so treu zu bleiben. Aber vielleicht, Geschwister, war das auch ein Teil, was mitgeholfen hat, dass die Geschwister sich noch mehr sich an Gott gehalten, weil sie arm gewesen sind. Sie haben sich noch mehr ihre Abhängigkeit, noch mehr ihr Verlangen war, noch mehr Gott treu zu sein, weil sie arm gewesen sind. Sie konnten nicht trachten nach großen Dingen, aber ich glaube, sie waren zufrieden, was sie besaßen. Aber was hatten sie gehabt? Der Herr sagt zu ihnen, aber du bist reich. Sie mussten Verleumdungen aller Art über sich ergehen lassen. Und es heißt so hier, ich kenne und die Verleumdung von denen, die sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind, sondern die Synagoge den Satan sind. Da waren noch andere Art Verleumdungen. Wisst ihr, wenn jetzt Menschen aus der Welt einen Christ oder ein Kind Gottes sagen, nicht Christ, Christ gibt es viele, ein Kind Gottes verleugnet, verspottet, das ist das eine. Aber Geschwister, wenn dann Menschen sind, die auch behaupten, sie dienen auch Gott und auch verspotten, das ist viel mehr, schmerzt viel mehr. Und es heißt, die Verleumdungen musst du ertragen. Sie sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind, sondern die Synagoge Satan sind. Es waren Menschen, die sich auch ausgegeben haben. Sie seien Juden. Wer war früher das Judenvolk? Das war ja das auserwählte Volk. Das waren eigentlich die Menschen, die Gott dienten. Das war das Gottesvolk, ja. Und sie sagten auch, wer auch sie gewesen sind, wir dienen auch Gott. Und sie haben die Gemeinde stark bedrängt. Sie haben sie verleumdet. Was heißt Verleumdung? Reden. Weiter sagen, dass alle wissen, wie schlecht die da sind, Geschwister. Es tut weh, wenn jetzt über uns würde auch so reden und wir das mitbekommen. Es wird uns schmerzen, es wird uns leid und doch, es wird vielleicht ein Eifer aufstehen im Herzen. Ja, warum ist es nicht so? Aber deshalb müssen sie ihn tragen. Jetzt kommen wir in den Sinn, Apostel Paulus schreibt in einer Stelle, wo er von Bedrängnissen spricht, was über ihn übergangen ist. Er sagt dann, ich musste Schiffbruch erleiden, ich musste Schläge erleiden. Und dann sagt er, unter falschen Brüdern Not. Geschwister, er hat auch. Es waren auch Brüder, sogenannte Brüder, die eigentlich falsch gewesen sind. Aber sie bereitet ihm eine große Not. Zu dem, was er alles so am Körper erleiden musste, musste er auch noch seelisch belastet werden. Von ihnen. Jedenfalls, die in dem Wort, die Juden, die ausgegeben haben sich für Juden, der Herr sagt, die sind aus der Schule des Satans. Es waren, die haben sich ausgegeben für Menschen, welche sie gar nicht sind. Und ich glaube, dass die Gemeinde das erkannt hatte. Und je mehr sie dann das erkannt haben und Widerstand geleistet haben, je mehr wurden sie auch verspottet und verachtet. Und aber doch konnten sie bestehen. Und dem allem eigentlich erwähnt der Herr auch, dass du bist arm. Ich kenne deine Armut. Und dann sagt er, aber du bist reich. An diesem Wort Armut und Reich möchte ich kurz stehen bleiben. Es hat mir viel zu denken gegeben, auch tagsüber habe ich das immer nachgedacht. Was ist Armut? Was ist Reich? Das wissen wir, ja. Wir wissen das ganz genau in unserem natürlichen Leben, was Armut und Reich ist. Heute ist so eine Tendenz, wenn man spricht von Armut, so Länderarmen, man ist es gewöhnt zu hören. Man hört immer so viel, es gibt viele Armen und scheinbar will die halbe Welt ihnen helfen. Aber die bleiben arm. Interessant, ja? Man will ihnen helfen, da wird viel eingerichtet, viele Fonds, es wird Geld gesammelt, aber es verändert sich eigentlich kaum was, ja? Sie bleiben da, wo sie gewesen sind. Und die Menschen achten fast gar nicht mehr auf das. Wenn die Menschen von Reich reden, ich glaube, da horchen die Menschen gerade auf, reich. Das spricht an, das ist etwas, die Menschen dann mehr begehren, was haben mögen. Vor kurzem haben wir ein Sprichwort gelesen, entweder ist das in der letzten Evangeliumsposaune, aber schon früher gehört, dass, also wie gesagt, dass oft ist so, dass die Reiche arm sind und die Arme reich sind. Und Geschwister, das war der Fall in Smyrna. Sie war arm, aber in Gottes Augen war das ein Reichtum für Gott, war das, Geschwister. Es war ein Reichtum für Smyrna, für die Stadt Smyrna, dass die Gemeinde überhaupt da gestanden ist, obwohl sie das nicht geachtet haben, nicht gesehen haben. Aber eigentlich war das eine Bereicherung für eine Stadt. Und so ist es heute, Geschwister. Wenn eine Gemeinde treu zu Gott steht, ist ein Reichtum für den Ort, an welchem sie steht. Und wenn der Herr auch hier von einer natürlichen Armut gesprochen hatte, dann geht er auf das Geistliche über und sagt, du bist eigentlich reich, denn Reichtum im Glauben ist hier gemeint. Es war ein geistlicher Reichtum, in welchem die Gemeinde einen besonderen Wert vor Gott hatte. Auf der ersten Stelle, Geschwister, müssen wir Gott gefallen. Und wenn wir Gott gefallen, wir werden auch unserer Umgebung gefallen. Wir werden auch dann ans Licht sein. Dieser Reichtum, welcher Gott an ihnen gesehen hat, es war nicht etwas, was in den Schoß ihnen gefallen ist. Ich glaube, Geschwister, es war ihr erarbeitetes Gut, welches die Gemeinde besaß. Das hat sie geistlich erwirtschaftet und erarbeitet. Und das war die Frucht einer Arbeit, die nicht von nur Menschenwillen so irgendwie getan wurde, sondern es war die Frucht, welche durch den Heiligen Geist gewirkt worden ist. Und es war eine Frucht zur Zeit oder zur Unzeit. Warum sage ich zur Unzeit? Zur Zeit, das ist so, wenn wir etwas Gutes tun und wir ernten dann vielleicht ein Dank und ein Lob, oh, das ist gelungen, ja. Aber eine Frucht, trotzdem die in Gottes Augen eine Frucht ist, aber die nicht angenommen werden will, die abgestoßen wird, das ist eine Frucht, vielleicht für den Menschen zur Unzeit, aber doch ist es eine Frucht, die aus Gott bewirkt ist und einen Segen haben kann und haben wird. So, ich habe mir vorgestellt, wie die Gemeinde zu Smyrna diesen Brief gelesen hatte. Es ist mir so sonderbar, auch zu jeder der Gemeinden, es waren unterschiedliche Inhalte, und wie sie haben das ja bekommen, es war für sie geschrieben, wie sie denn gelesen haben, ob ihre Herzen mit Dankbarkeit und Freude inmitten dieser Armut, inmitten ihrer Not und Bedrängnis, haben sie eine Anerkennung von Gott bekommen, Geschwister, nicht von Menschen Anerkennung, sondern Gottes Anerkennung bekommen. Ich glaube, sie waren glücklich. Es hat sie ihnen Mut gegeben. Sie waren gestärkt im Glauben, dass sie vor Gott einen Wert haben und dass sie einander auch weiterhin ermutigen haben können, bleiben wir doch treu bis zum Ende. Sie wussten, Gott sagte, es wird Bedrängnis, es wird noch schlimmer mit euch werden. Der Feind, der Teufel, sagte, er wird einige ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werden, auch in einer noch schlimmeren Zeit geprüft werden. Aber, sagt er, bleib getreu. Und ich glaube, sie haben da sich vielleicht umarmt, um den Hals gefallen und gesagt, wollen wir doch treu bleiben, wollen wir doch bis zum Ende, weil dann kommt erst der Siegeskranz, dann werden wir erst gekrönt. Was führte die Gemeinde von Smyrna zum geistigen Reichtum? Reich bedeutet ja die Fülle haben. Reich bedeutet, so viel zu haben, dass man dann anderen auch geben kann, obwohl auch Arme geben und geben manchmal noch mehr oder mit einem freieren Herzen. Aber ich meine so allgemein, Reich bedeutet etwas zu besitzen. Geistlicher Reichtum, Geschwister, er kommt aus einem Fleiß oder unermüdlicher Fleiß, an einem Verlangen und Hunger nach mehr von Gott zu haben, nach einem Durst, besonderer Durst. geistlicher Reichtum bedeutet auch einen starken Glauben besitzen. Nicht Glauben irgendwie und dann immer wieder in Zweifeln, vor einen starken Glauben zu besitzen. Jesus sagte ja an einer Stelle, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, in Johannes 7, glaube ich. Ja, Johannes 7. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wie er, nicht wie er es meint oder denkt oder so, aber wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er will sagen, wer an mich so glaubt, wie ich es euch gegeben habe, wie ich das Wort spricht, aus euch wird ein Strom, ein ganzer Strom des Segens fließen, ein Strom, der die anderen mitziehen, mitreißen wird, mitnehmen wird, Geschwister. Ein geistlicher Reichtum wird aus euch fließen und ein Strom, welcher eine besondere Kraft in sich hat, Geschwister, auch Kraft, in solcher Zeit zu bestehen, wie die Gemeinde zu Smyrna gestanden ist. Es wäre viele Gründe zu nennen jetzt oder viele Punkte oder Merkmale, welche führen eine Gemeinde oder ein einzelnes Kind Gottes auch. Ich meine jetzt immer so, wenn ich sage Gemeinde, dann meine ich auch wir uns, jeder Einzelne, auch mich selbst, ja. Mehrere Merkmale genannt werden, wie eine Gemeinde zu einem Reichtum gelangen könnte. Aber ich konnte es nicht alles erwähnen. Ich möchte an einem stehen bleiben. Wegen der Lage, die in Smyrna jetzt bestand, also in welcher die Gemeinde zu Smyrna gestanden ist, brauchten ja sie viel Kraft. Ist doch so, ja? Zum jetzt zu bestehen, brauchten sie so viel Kraft zum Überwinden zu können, zum Siegen zu können, zum Stehen zu bleiben und nicht fallen. Und woher kann solche Kraft geschöpft werden? Und ich glaube, Geschwister, dass Sie haben das ein besonderes Gebetsgeist in der Gemeinde gehabt hatte. Sonst hätte der Herr gesagt doch sagen können, weißt du, du tust viel, aber es mangelt an Gebet. Hat er nicht gesagt. Aber Geschwister, ich glaube, sie hatten einen besonderen Gebetsgeist in der Gemeinde gehabt miteinander. Ein geistlicher Reichtum tut sich auch kund zum Teil aus dem Gebetsgeist der Gemeinde. Und eine Gemeinde, sie schöpft Kraft. Geschwister, wenn wir alle beten, wenn wir alle ein nach dem anderen beten, glaubt ihr, es ist, also mir persönlich, es ist eine Freude. Mich bewegt es immer, wenn viel gebetet wird. In einem Gebet der Gemeinde tut sich ja auch das Leben kund. Wie merken wir Menschen, oder wie zeigen wir, dass wir leben, dass wir aktiv sind, ja? Wir bewegen sich, ja, natürlich, wir atmen und hin und her. Wir reden, wir tun uns kund, dass es ist ein Leben da. Und Geschwister, so ist es das Gebetsleben eines Kindes Gottes. So ist das Gebetsleben einer Gemeinde. Sie tut sich kund auch, dass sie betet, auch miteinander beten. Ich möchte eine Frage stellen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, kann ich sie stellen oder nicht? Doch möchte sie stellen. Geschwister, es ist es mir nicht einfach vielleicht, aber wir wollen doch einander helfen. Wir wollen doch miteinander diesen Weg gehen und wir wollen doch miteinander einstmal den Siegeskranz auch haben. Die eine Frage, wie nimmst du teil am Gebetsleben der Gemeinde? Und die zweite Frage, wann hast du das letzte Mal am Gebet teilgenommen? Es ist eine Frage, Geschwister, die ich mir und wir jeder uns immer wieder stellen müssen, Geschwister. Ich hätte eine kleine so Hilfe vielleicht, so ein Mittel kam mir in den Sinn, wie man dem vielleicht helfen könnte. Bald, wenn der Herr uns das erleben lässt, haben wir beginnt ein neues Jahr. Wenn du kaufst dir einen kleinen Taschenkalender, Beerdigung. Und auf diesem Taufkalender machst du ein farbiges Zeichen, wann du gebetet hast in der Gemeinde. Nach einer gewissen Zeit kannst du den Taschenkalender anschauen. Entweder ist er schön, farbig, oder bleibt er blank. Es wäre eine Hilfe. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, es würde mir helfen. Es wird zu mir reden, dass mir irgendwas fehlt. Dass ich irgendwo nicht nachkomme. Vielleicht mag es sein, kann man denken, naja, das ist ja nicht schlimm, ich bete zu Hause. Natürlich ist es so. Aber Geschwister, eine Gemeinde, wenn sie will zusammenhalten, wenn sie will in der Einheit des Geistes bleiben, dann muss es in dieser Einheit auch beten zu Gott. Dann muss dieser Gebet auch in der Einheit des Geistes auch getrieben, auch zu Gott emporsteigen, miteinander. Geschwister, es ist gut, dass wir alle beten. Wir können zu Hause viel beten, aber wir kommen zusammen auch zum Beten. Unsere Mittwochabendstunde heißt eigentlich richtig die Gebetsstunde. Dann ist sie langsam zur Bibelgebetsstunde geworden, weil zu wenig Geschwister. Aber es soll auch nicht der größte Teil werden als Bibelstunde. Es soll der größte Teil der Zeit die Gebetsstunde doch einnehmen. Zudem kommen wir zum Beten für die Gemeinde, zum Beten für uns, jeder Einzelne, zu beten für unsere Menschen, die wir so lieb haben, dass uns so weh tut, dass sie verloren würden gehen, mit so weiterzuleben. Geschwister, das steigt zu Gott. Das ist ein Reichtum. Wenn wir zusammenkommen, werden alle beten. Es ist ein Reichtum, Geschwister. Wer nicht messen kann, den kann man nicht einpacken in eine große Tonne und sagen, so groß ist. Er reicht bis zum Himmel, Geschwister, dieser Reichtum. Er reicht in die für alle Ewigkeit. Und doch sollen wir, Geschwister, nicht um des Kalenders willen beten. Habe ich so angeführt, so vielleicht. Eine kleine Hilfe, es zeigt mein Bild. Dann. Wir sollen nicht um des Kalenders willen beten, dass ich dort viel schöne Kreuzchen habe, sondern die Seele muss Verlangen haben. Meine Seele muss Verlangen haben. Ich komme jetzt und dann bete mit meinen Geschwistern. Dann beten nicht allein, dann beten nicht zu dritt, dann beten wir als Gemeinde. Und ein Gebet zur Dank und Verherrlichung Gottes, Geschwister, fließt aus solchen Gebeten. Geschwister, solche Gebete bewegen Gott. Schwester Else hat manchmal angeführt, manchmal waren wir bei ihr zu Hause. Und dann hat sie auch das immer angeführt und sagt so, der alte Gott, er wird sich bewegen auf dem Thron, wenn wir alle beten. Geschwister, das war der Reichtum der Gemeinde zu Smyrna. Der Herr sagte, du bist arm, es ist so viel um dich, aber du bist reich. Mehr brauchte der Herr ja nicht von ihnen, mehr erwartete er von ihnen nicht. Er erwartete, dass sie reich in Gott sind, dass sie mit ihm gehen und dass sie ihm danken, dass sie ein Leben mit Gott führen. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wenn der Herr an mich persönlich einen Brief schreiben würde, wie würde der aussehen? Aber Geschwister, dann kam mir wieder der Gedanke, den Brief haben wir ja. Der Brief ist das Wort Gottes. Dieser Brief hat der Herr geschrieben an alle Menschen der Erde. Ob sie das wollen, ob sie das nicht wollen, ob sie das lieben oder ob sie das nicht lieben. Der Herr hat das Wort Gottes geschrieben. In dem Wort Gottes hat er noch kleine Briefe jetzt zu den Gemeinden dazugefügt, noch deutlicher. Er spricht ja ganz offen, ganz gerade, werden wir sagen, zu den Gemeinden, so wie sie sind. Jesus sprach auch von einer Armut. In den Seligpreisungen, vielleicht lesen wir das, Matthäus 5. Matthäus 5, und es heißt so, der Erste, der Start. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte, glückselig sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und wieso sagt er jetzt, ihr seid reich und das ist gut. Aber Geschwister, er meint so, es sind Menschen, die die immer das Empfinden haben, ach, ich muss doch noch mehr haben, ich bin immer noch arm, weil sie sehen eigentlich, die Erkenntnis Gottes ist weit, weit über meine Erkenntnis. Sie übersteigt jedes Menschen Erkenntnis und sie trachten nach mehr. Weiterhin im Vers 6 sagt er nochmal, glückselig sie, die Hunger und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und dann sagt Jesus, ja, glückselig sind die arm sind, aber die dann Hunger und Dürsten, ihnen will er viel mehr geben, ihnen wird er geben, so viel Geschwister haben, geben, so viel der Mensch haben muss und kann, so viel es ihm reicht. Und Geschwister, ohne so einen Hunger und Durst nach Gott kann ein Mensch nicht reich werden. Er wird eigentlich geistlich arm bleiben. Er wird stehen auf diesem Platz. Wisst ihr, ein Mensch, der sich zu Gott bekehrt, ist so wie ein Start für ihn in neuem Leben, ja? Aber er kann auch da stehen bleiben. Er kann da stehen bleiben und er kann ganz schnell zurückkommen. Aber wenn er nicht einen Hunger nach mehr, wenn er nicht fühlt, dass er noch arm ist, ja, er müsste noch mehr haben, dann kommt er vorwärts. Jesus spricht zu der Gemeinde, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Er sagt ihnen, was kommen wird. Ich habe jetzt wieder die letzte Zeit so mehr vielleicht nachgedacht, jetzt auch über die Zukunft. Man soll vielleicht nicht immer sich so viel Gedanken machen. Man kann auch den Mut verlieren. Aber Geschwister, Jesus hat hier sie kurz hineinschauen lassen in die Zukunft. Und die Zukunft hat ja ihnen nicht so schön vorgestellt. Er sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sie leiden ja bis jetzt schon. Sie sind bis jetzt schon in Leiden, in Notenbedrängnis. Aber er sagt, das, was ihr habt, das ist noch nicht alles. Du wirst noch leiden. Und er sagt, der Teufel wird einige ins Gefängnis werfen, damit die versucht werden und werden 10 Tage lang Bedrängnis haben. Es wird so, die Geschichtsschreiber berichten so, dass ungefähr, glaube 50 oder 60 Jahre nach dem Schreiben im Jahre 155 kam eine große Verfolgung, eine märtyrische Verfolgung über diese Gemeinde. Und als erster wurde dann ihr Ältester, der Polycarp hieß er, er wurde verhaftet und er wurde einer von der Ersten verbrannt mit vielen, vielen anderen. Geschwister, was konnte diesen Menschen oder diese Seele oder die andere so noch halten, dass sie bestehen können, weil sie reich gewesen sind? Und ich habe gelesen, dass er wurde aufgefordert vom Statthalter, um Glauben absagen. Sie mussten nur sagen, sie glauben Christus nicht mehr, weil es ging ja nur immer um Christus, ja, um diesen Glauben. Aber er sagte zu ihm dann, 85 Jahre diene ich jetzt Gott. Und 85 Jahre hat er mir nur gesegnet, mir nur Gutes getan. Wie kann ich jetzt am Ende, jetzt wo mir so der Siegeskranz schon in der Nähe ist, wie kann ich ihm absagen? Er wusste ja doch, was in dem Brief gestanden ist. Er wusste ja doch, dass der Herr geschrieben hatte, ihr werdet noch ins Gefängnis kommen, dass ihr werdet noch schwere Zeiten erleben. Und es wird berichtet, dass diese Gemeinde genau 10 Jahre unter so einer grausamen Verfolgung gestanden ist. Geschwister, 10 Jahre, nicht 10 Tage, 10 Monate, 10 Jahre, wo es um das Leben, um das physische Leben ging, jedem, der in die Gemeinde gewesen ist, jeder konnte drankommen, jeder konnte verbrannt, enthauptet und so weiter werden, aber sie blieben stehen. Sie wussten, sie sind nicht der Erste und sind nicht der Letzte. Jesus Christus, wenn ich jetzt an ihn denke, er wusste ja auch ziemlich vom Anfang, welchen Weg er gehen würde. Er wusste ja um den Kreuzestod. Spätestens dann wusste er, was ihm bevorsteht, als er ist Matthäus 12. Nee, es ist gleich am Anfang Lukas. Lukas 12, als er als Zwölfjährige wurde von den Eltern gesucht. Als sie ihn gesucht haben, Lukas 2, Vers 48, heißt, als sie ihn gefunden haben, als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh doch, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sagte zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters gehört? Mit 12 Jahren wusste er, was seines Vaters gehört. Mit 12 Jahren hat er den Willen seines Vaters im Himmel erkannt. Geschwister, er hat es als 12-jähriger Junge hat es gewusst, da ist Maria, die mich zur Welt gebracht hat, da ist Josef, mein Vater ist aber im Himmel. Er wusste, dass er den Willen des Vaters erfüllen wird. Und er muss in dem sein, was seines Vaters ist. Das heißt, er wusste, dass dort steht, der ist der Hügel Golgatha. Und dass an dem Hügel der Sterben, Geschwister, mit diesem Bewusstsein lebte Jesus Christus. Und doch, er ging diesen Weg. Weil, Geschwister, es war ein Reichtum in seiner Seele. Er war ein Reich in Gott. Und deswegen ging er ja diesen Weg. Fürchte dich nicht, sagte Gott zu ihnen. Viele Menschen fürchten heute nicht, bevor sie noch zu Gott gekommen sind. Bevor sie noch auf den Weg gekommen sind, fürchten sie schon, sie werden das nicht durchhalten. Aber Jesus sagt: Fürchte dich nicht. Sei treu bis zum Tod, dann erst werde ich den Siegeskranz geben. Und dann sagt er weiter: Wer überwindet am Schluss, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Was bedeutet es? Offenbarung 20 ist auch eine Parallelstelle, können wir lesen. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm 1000 Jahre regieren. Ich habe das mir aufgeschrieben noch von der anderen Übersetzung, was ein bisschen so schöner oder nicht, aber auch hat mir sehr gefallen. Und hier heißt es so: Selig und heilig ist, wer zu Gottes heiligem Volk gehört und an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der 1000 Jahre mit Christus regieren. Geschwister, er sagt: Selig ist, wer schon in diesem Leben aus dem Tode der Sünde auferstanden ist, wer da schon teilgenommen ist, sagt er: Selig sind die, welche schon jetzt im Leben teilgenommen haben und auferstanden sind zu einem geistigen Leben, ja, und über sie kommt kein Gericht. Der Herr musste da nicht richten. Das ist der zweite Tod. Dieser zweite Tod hat Tod, welcher dann der Menschen dann in die ewige Verdammnis verdammen wird. Er hat über sie keine Macht, sagt Jesus zu ihnen, weil sie schon teilgenommen haben. Sie sind am Leben, ihr Leben leben und so, und sie brauchen kein Gericht. Und sie werden als heilige Priester, heißt es, Gott in Ewigkeit, Gott und Christus in Ewigkeit dienen. Geschwister, stellen wir das einfach so vor, wie wir das uns vorstellen können, im Himmel zu sein und den zu sehen, an wen man geglaubt hat, und mit den Augen nie gesehen, aber im Geist gesehen hat, Geschwister. Aber man sieht ihn und man dankt ihm. Man dankt ja ihm in alle Ewigkeit, Geschwister. Ich glaube, die Seelen, die dort sind, sie können nicht ruhig sein. Sie sind Gott dankbar für das, was er für sie getan, dass sie bei ihm sein können. Und hier steht es 1000 Jahre. Geschwister, es ist eine symbolische Zahl. Das heißt, viel oder alle Ewigkeit. Es ist nicht so, wie die manchen auslegen mit den 1000 Jahren. Geschwister, auf immer und ewig bedeutet es. Was ist für mich jetzt 1000 Jahre? Man kann nicht hineinschauen, so weit ist es das und so lang. Ja? Und so ist es auch, Geschwister, der Siegeskranz, der gegeben ist. Und er sagt, wer überwindet? Er sagte das auch zu den Gemeinden zu Ephesus. Wer überwindet? Dem will ich geben von dem Baum des Lebens. Wer überwindet, der soll mit mir sein, bei mir sein. Und Geschwister, um dieses zu erleben, muss der Mensch wissen, heute schon, wie er Christus begegnet wird. Wie er Gott begegnet wird, muss er heute schon wissen, Geschwister. Wir müssen eine Gewissheit in sich haben und wissen, wie ich Gott begegnen werde. Weil morgen kann es schon zu spät sein. Wenn ich das morgen, heute nicht weiß, morgen kann es zu spät sein. Und jedem Schreiben fügt der Herr zu, dann wer Ohren hat zum Hören, was der Geist der Gemeinde sagt, Geschwister. Wer es einmal gehört hatte, wer es einmal zu Herzen genommen hat, dem wird der Herr auch Kraft schenken zum Überwiegen, Überwinden. Er wird Kraft schenken, zum Siegen zu können. Er wird so viel Kraft schenken, Geschwister, dass man die Treue, dass diese Treue bis zum Tod halt zu halten wäre. So viel Kraft werden wir haben, dass wir es ausharren werden bis zum Tod. Weil er sagt so zu ihnen, er sagt nicht, bleibe lange Zeit treu, diene mir fast das ganze Leben oder bis zu einem bestimmten Punkt. Nein, er sagt so zu ihnen, er sagt so, habe jetzt zugemacht, sei treu bis zum Tod, also bis der letzte Atemzug ist, ja, dann werde ich dir den Siegeskranz geben. Dann, Geschwister, die Treue wird belohnt, Geschwister. Und die wird gut belohnt. Es gibt keine Belohnung auf Erde. Und wenn jemand sagt, weißt, du wirst über die ganze Erde regieren, das ist alles nichts, weil die Erde wird auch vergehen. Diese Belohnung wird den Finger entschwinden und dann werde ich auch, ich werde leer stehen. Was ich mitnehmen würde, Geschwister, der Geist, den geistlichen Reichtum, der Herr auch gegeben hatte, der uns gegeben hat, den werden wir mitnehmen, Geschwister. Und wir werden bei ihm sein. Der Herr, hilf uns alle, mir und alle, auch zu diesen Überwinder zu gehören, zu diesen Menschen, die ein offenes Ohr hat, was der Geist der Gemeinden sagt. Er sagt es auch heute noch. Dieser gleiche Heilige Geist, er sprach damals und er spricht heute noch. Amen.